Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.
Jetzt habe ich gelesen, eine wahnsinnig tolle Selbstbeschreibung deines Unternehmens, und mein Vorschlag wäre, wir gehen die in Teilsätzen von oben nach unten durch und du erklärst jeweils, was es bedeutet. Okay. Manu Mama macht ökologisch einwandfreie Textilien.
Das ist richtig. Also wir produzieren komplett in einer Wertschöpfungskette, die in Deutschland stattfindet. Also wirklich vom Garn bis zur Naht, die Knöpfe, den Reißverschluss, alles, was man benötigt, um ein Kleidungsstück herzustellen, produzieren wir es in Deutschland respektive, fügen diese ganzen Komponenten in Augsburg zusammen.
Ökologisch einwandfreie Textilien unter fairen Bedingungen.
Die fairen Bedingungen, das Interessante ist eigentlich, dass das die Grundvoraussetzung für mein Projekt Manu Mama ist. Sprich, wir haben angefangen mit ehemals arbeitslosen Menschen, die eben wirklich keiner mehr wollte. Alleinerziehende mit drei Kindern, Migranten, Menschen über 50, gehandicapt. Also wirklich Leute, wo jede Personalabteilung sagt, um Gottes Willen, alle nur nicht die. Und so sind wir zum Nähen gekommen. Und das ist eben die faire Bedingung. Jeder bekommt mindestens 10 Euro Stundenlohn. Und das Interessante ist eben auch, dass wir die Beweisführung erbracht haben in Augsburg mit meinen Ladies und meinen Gentlemen, wie ich sie immer nenne, dass man eben selbst mit Menschen, die jeder abgeschrieben hat für den Arbeitsmarkt, auch mehr erwirtschaften kann.
Ihr produziert Textilien, jetzt geht's weiter, dort, wo sie getragen werden.
Richtig, genau dort, wo sie getragen werden. Also es ist ja normalerweise so, wenn wir jetzt, es ist ja WM-Zeit, ja, und so ein WM-Trikot wird irgendwo in Pakistan, werden die Garne gemacht, in ja, lass mal ein gutes WM-Trikot sein. In Indien wird das Ganze gestrickt, in Bangladesch wird es zusammengenäht und dann kommt es mit dem Schiff hier rüber, weil wir es hier tragen. Bei uns ist es anders. Bei uns ist es so, dass wir hier die Garne machen in Dietenheim, dass wir hier in Bayern stricken, auch in Dietenheim, dass wir in Augsburg das Ganze zusammenfassen. Also wirklich dort, wo wir die Dinge brauchen, produzieren wir sie auch.
Der letzte Teilsatz der Selbstbeschreibung mit dem Ziel Nachhaltigkeit.
Eigentlich ist die Nachhaltigkeit das Resultat aus der Geschichte, die wir tun. Wobei man muss immer sich die Frage stellen, was ist denn Nachhaltigkeit? Also diese ganze Definitionsscheiße, die ich heute die ganze Zeit höre, diese drei Säulenmodelle und Nachhaltigkeit heißt Ökologie, Ökonomie und Soziales und den ganzen Scheißdreck, die glauben auch, Nachhaltigkeit ist irgendwas mit Grün. Ich habe für mich Nachhaltigkeit so definiert, dass dieses Wort nichts anderes bedeutet als Respekt. Respekt gegenüber Mensch, Tier und Umwelt, also all denen, die wir zusammen auf diesem Planeten leben. Und wenn du danach handelst, nach dieser Maxime, wirst du relativ schnell merken, dass du sehr oft jemandem auf die Füße trittst.
Das ist schon was, was dir Spaß macht, oder? Jemandem auf die Füße treten?
Wenn das verdient, ja. Also ich bin kein aggressiver Mensch, aber ich kann sehr wütend werden. Ja, und zwar dann, wenn es ungerecht zugeht.
Wir haben gestern beim Grillen darüber gesprochen, dass ich dich heute treffen werde. Ich habe ein bisschen erzählt, was du machst. Und die erste Reaktion war sofort, das kann sich ja nachher kein Mensch leisten. Ist das wirklich so?
Ich argumentiere dann immer dagegen und sage, eigentlich können wir uns das, was wir momentan machen, nicht leisten. Nur müssen wir es nicht zahlen. Das zahlen unsere Kinder, unsere Enkel und die Kinder unserer Enkel. Und weil es weit weg ist, ist es uns scheißegal. Natürlich können wir es uns leisten, wenn du es jetzt rein monetär nimmst, beispielsweise eine Jeans, die von Bioland anerkannt wird, weil wir das radikalste ökologische Label sind und alles hier wertschöpfen in Deutschland, kostet 79 Euro im Handel. Also nicht weniger oder nicht mehr als ein anderes Label, mit dem Unterschied, dass wir halt keine Margen haben. Die brauchen wir auch nicht, weil ich für mich definiert habe, dass der Firmenzweck eben nicht die Gewinnmaximierung, die monetäre Gewinnmaximierung sein darf, sondern für mich ist es wirklich die Maximierung der Menschlichkeit. Wenn es den Menschen gut geht, die in der Firma arbeiten, das ist der wirkliche Gewinn einer Firma.
Was machst du mit Geld, was übrig bleibt, was betriebswirtschaftlich einfach Gewinn ist? Wo geht das hin?
Was betriebswirtschaftlich Gewinn ist, bleibt da, wo es ist, in der Firma. Und dann kommt mein Gabelstapler her, damit sich der Werner nicht mehr so schinden muss mit seinem Hubwagen. Und dann kriegen meine Riegler neue Maschinen, weil die alten wirklich nach 2 Jahren ausgeleiert sind. Und das ist das Wichtigste, wenn richtig stabil Geld übrig bleibt, dann reinvestieren wir das in Arbeitsplätze.
Gutes Stichwort. Ich glaube, du hast angefangen mit 3 Mitarbeitern, wenn ich es recht weiß. Jetzt sind es irgendwie was um die 140 oder so.
150.
150. In wie vielen Jahren?
In 3 Jahren.
Also das ist ein immens schnelles Wachstum. Jetzt kann man ja so an so schnellem Wachstum irgendwie auch ein bisschen ersticken. Hast du nicht davor auch mal Angst?
Na, ich kann ja nur am Wachstum ersticken, wenn es künstlich ist. Und Wachstum ist dann künstlich, wenn ich das Ganze auf Fremdkrediten aufbaue, auf waghalsigen Geschäftsmodellen und dem ganzen Scheiß, der halt heute so cool ist. Und das habe ich ja nicht gemacht. Wir haben weder Fördermittel bekommen, wir sind 100% Eigenkapital finanziert. Ich habe keine Bank, die mir den Hahn abdrehen kann. Es ist meine Firma und Wachstum ist nicht böse. Es ist nur dann böse, wenn es auf wackeligen Beinen steht. Und das ist meine Aufgabe, es auf sehr, sehr stabile Beine zu stellen.
Wo wir jetzt die ganze Zeit so auf den BWLern rumhacken, was die ja auch ganz gerne haben, ist so Meilensteinplanung. Ich glaube, einer eurer großen Meilensteine, ob geplant oder nicht, war dieser Großauftrag von DM mit den Taschen. Was hast du darüber, vielleicht erklären wir erstmal, was das ist. Ihr macht diese Stofftaschen, die bei DM jeder sich kaufen kann, 20.000 Stück am Tag, glaube ich, so. Was hast du gelernt, als der Großauftrag da war und ihr erstmal so die ersten 1, 2, 3 Monate das Ding gemacht habt?
Ich hatte DM damals kennengelernt beim Nachhaltigkeitspreis und da kam der Herr Harisch, der Geschäftsführer, her und hat gesagt, Mensch, das ist ja super, was Sie da machen. Wir hatten beide den Nachhaltigkeitspreis bekommen. Und dann bin ich schon so frech gewesen und gesagt, ja, wir könnten ja was zusammen machen. Und er hat gesagt, ja, das machen wir. Und dann bin ich auch nach Hause gefahren und habe gedacht, boah, geil, Kinderkleidung. Und habe das schon gesehen, tausende von Babybodies in den DM-Drogeriemärkten. Und dann haben die ein paar Tage später angerufen und gesagt, ja, Taschen. Und dann war ich super enttäuscht erst. Aber ich habe mir überlegt, Moment mal, Taschen, okay, ist ein einfaches Produkt. Ja. Du hast Henkel, du hast Nähfaden und das Stoff für den Beutel. Und wenn ich das Ganze in einer regionalen Wertschöpfungskette auf die Rille kriege, in den Mengen, dann kann ich auch irgendwann Anzüge nähen. Und so habe ich zugesagt. Und dann haben die gesagt, ja super, wir brauchen 3 Millionen. Und dann hat es mir auch erstmal rückwärts wirklich den Stuhl runtergehauen, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen. Aber Unternehmen zu führen oder ein Unternehmen aufzubauen und Unternehmer zu sein, heißt auch Mut zu haben, keine Angst zu haben. Das verwechseln ja mal viele. Viele sagen, oh Gott, da hätte ich jetzt Angst davor. Habe ich überhaupt nicht. Ich habe Respekt, aber keine Angst. Und dann habe ich 40 Leute am Schlag eingestellt und gesagt, so, wir nennen jetzt Taschen. Und dann haben wir angefangen. Und über die Taschen hinweg haben sich die Menschen eben qualifiziert. Es gab dann immer mehr, die gesagt haben, hey, die gerade Naht kann ich jetzt und die ist gar nicht so einfach. Könnte ich jetzt auch mal so ein Hosentürl nähen? Und so sind wir halt dann auch langsam Schritt für Schritt, und zwar nicht in dem Tempo, wie ich Klamotten designe oder wie es mir gefällt, sondern in dem Tempo, wie meine Ladies es gehen können, bauen wir unsere Kollektion aus.
Diese 40 Menschen, und das machst du, glaube ich, bis heute so, das sind Leute, die sind alleinerziehend, die sind seit x Jahren in irgendeiner sogenannten Maßnahme. Sie haben einen migrantischen Hintergrund, vielleicht gibt es eine Sprachbarriere, irgendwas, jedenfalls kurzum. Irgendwas ist da, wo der normale Vermittler in einer Behörde zum Beispiel sagen würde, na, Vermittlungshemmnis. Warum nimmst du genau die?
Ja, weil sie sonst keiner nimmt. Irgendwann muss doch jemand mal beginnen und beweisen, dass kein Mensch mehr wert ist oder dass nicht nur Akademiker die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben. Im Gegenteil, ich bin ganz ehrlich, so ein ausstudierter Akademiker ist meistens nicht mehr integrierbar. Da ist so ein guter, feiner, abgebrochener Realschüler, den kannst du wirklich noch zeigen, wie man arbeiten kann. Das ist schon so ein kleiner Unterschied. Nein, es geht mir wirklich darum, dass ich zeigen möchte, dass Wirtschaft für den Menschen sein muss. Ich wollte zeigen und ich zeige ja auch damit, dass egal, was ein Mensch hat, ob er jetzt ein Handicap hat, also eine Behinderung hat, sei es geistiger, sei es körperlicher Natur, es ist ja heute auch schon eine Behinderung, 2 Kinder zu haben und keinen Partner. Ja? Wir haben Menschen, die können nicht lesen und nicht schreiben. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. Doch, gibt es, aber die verstecken sich ganz gut. Ich wollte zeigen, dass diese Menschen trotzdem Fähigkeiten haben, andere Fähigkeiten, produktive Fähigkeiten. Die können wunderbar mit ihren Händen arbeiten. Nur ist natürlich in unserer heutigen Gesellschaft oder Wirtschaftswelt das Problem, dass genau diese Arbeiten für diese Menschen alle in Billiglohnländer abwandern. Und es kostet sehr, sehr, sehr viel Geld. Wenn ich mich mit Ökonomen unterhalte, bin ich nicht so diese sozialromantische Uschi, weil das verstehen die sowieso nicht. Da halten die mich, finde ich, ganz schappi in der Birne. Sondern denen komme ich eigentlich immer mit ziemlich harten Fakten und sage, pass mal auf, ihr zahlt doch dreifach. Zum einen müsst ihr bezahlen, dass diese Menschen auf Hartz IV laufen, ja, obwohl sie gerne arbeiten wollen. Es sind keine faulen Schweine, Hartz IV-Empfänger. Die würden unheimlich gerne arbeiten, aber man lässt sie ja nicht. Ja. Dann bezahlt ihr, dass ihr irgendwo in Asien jemanden billig ausbeutet und immer wieder so alle 2, 3 Jahre ein NGO euch dazu verdonnert, ein paar Millionen drüber wachsen zu lassen, damit wir wieder Gras drüber kriegen. Ja. Und dann bezahlen wir auch alle noch im Gesundheitssystem, weil Arbeitslosigkeit macht krank. Setz dich mal einen Tag hin und tue nichts. Du hast kein Geld, du hast kein Hobby, du hast gar nichts. Setz dich einen Tag hin, du gehst nach 2 Stunden die Wände hoch und du wirst irgendetwas tun.
Gucken wir mal zurück in deine Fabrik. Ich glaube, wenn ich das recht verstanden habe, die Leute, die bei dir arbeiten, organisieren diesen Gesamtproduktionsprozess weitestgehend selbst, ja. So nach ihren Vorgaben, die sie halt im Alltag so haben. Wie gut, wie schlecht funktioniert das? Wie funktioniert das überhaupt? Wie muss man sich das vorstellen?
Das funktioniert super. Das darfst du nur keinem diplomierten Verwaltungsfachwirt erzählen. Also wir haben kein Papier, nichts. Wir haben keinen Einkauf, wir haben kein Controlling, wir haben keine Personalabteilung, wir haben gar nichts. Wir haben bei fast 150 Mitarbeitern ja eine halbe Person in der Verwaltung. Mehr nicht. Wenn das Garen aus ist oder der Nähfaden ausgeht, geht die Monika zu Miri und sagt, wir müssen wieder Garn bestellen oder soll ich gleich Andi anrufen? Also jeder hat halt so Aufgaben, die seinen Fähigkeiten entsprechend zusätzlich mitgenommen. Und selbst Klo putzen, wir haben keine Putzfrau. Das teilen sich die Leute auf, weil sie sagen, hey, wieso soll das einer für uns machen? Ja, und Hannelore hat gesagt, mir macht das gar nichts aus, ich mache das eigentlich ganz gern. Aber wenn ich im Urlaub bin, müsst ihr mich halt vertreten.
Jetzt hast du gesagt in anderen Interviews, die Tatsache, dass Manu Mama funktioniert, ist der Beweis, dass die Ausreden nicht mehr gelten.
Richtig.
An wen richtet sich das und was meinst du damit?
An die gesamten Unternehmen um uns herum. Weil letzten Endes ist es so, dass man immer hört, ja, wir würden ja ganz gerne in Deutschland produzieren, aber es ist ja nicht möglich. Fuck off. Natürlich ist es möglich. Man muss nur wollen. Alles ist möglich. Und wir haben es halt bewiesen. Und jetzt haben sie keine Ausrede mehr. So einfach ist es. Und wir haben es nicht nur bewiesen mit normalen Menschen, so wie meine Kollegen, meine Unternehmerkollegen ihre Firmen bestücken, sondern wir haben es bewiesen mit den, ich nenne es jetzt mal salopp, Härtefällen. Und wenn es mit denen geht, geht es mit den anderen fünfmal.
Ja? Aber auf wie viele Prozent der Unternehmen in Deutschland oder so ist dein Ansatz, dein Modell kopierbar? Wie viele können es auch besser machen, wenn sie denn wollten?
Alle. Jeder. Jedes Unternehmen kann es besser machen, wenn es denn will. Aber du hast es also schön formuliert, wenn er will. Die wollen nur nicht, weil die halt Geld so geil finden. Und Menschen einfach auswechseln, ist doch ein wunderbares Wort. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht Menschen sagen, sondern Human Resources oder Humankapital. Da kriege ich echt Pickel hier. Die sind so stoisch in ihrem McKinsey-Denken drin. Die haben alle ihr Hirn schon vorm Werkstor abgegeben. Ich möchte den Kunden eine Alternative geben, weil die wirkliche Macht hat der Kunde. Der Kunde geht nämlich zum Mitbewerber und sagt, Moment mal, lieber Mitbewerber, aber erklär mir mal eins. Bei der Sina kostet eine Jeans, die hier gemacht ist, super bio ist, 79 Euro und fair ist sie auch noch. Und deine kostet 129 und kommt aus Bangladesch. Ich möchte es nur verstehen. Und das ist viel, viel gemeiner für das Unternehmen zu erklären, warum er für 3,50 Euro eine Jeans einkauft und für 129 verkauft.
Zum Ende würde ich dich gerne fragen, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass du deinen Job und deine Arbeitswelt ohne den Rückhalt deines Mannes nicht schaffen würdest. Aber wenn du jetzt auf Kaffee oder auf Mentholzigaretten verzichten müsstest.
Nur Kaffee und Mentholzigaretten oder mein Mann auch?
Nee, das traue ich mich nicht.
Das ist eine saublöde Frage, weil das Kreuzgift ist. Kennst du das? Also ich rauche ja nur mit Kaffee. Also nimmst du mir entweder beides weg. Und wenn du mir beides wegnehmen willst, dann unterhalte dich einfach mal kurz mit meinem Mann. Dann wirst du mir in 5 Minuten beides wieder in reichlicher Form hinstellen.
Kann man Kleidung fair produzieren, also so, dass es weder die Menschen noch die Umwelt ausbeutet und so, dass die gesamte Produktion hier bei uns passiert? Ja, sagt Sina Trinkwalder, mit Mano Mama macht sie nämlich genau das und Markus Engert hat die Unternehmerin in Augsburg besucht.
Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.